Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Ja, nachdem ihr in der letzten Woche den Yusuf exklusiv und alleine genießen konntet, bin heute auch ich wieder dabei nach einer Woche Urlaub. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute wieder treffen. Hallo Yusuf, grüß dich.
Ja, hallo Christian, ich freue mich auch, dass du endlich wieder da bist. Alleine macht das echt keinen Spaß. Es ist zwar okay, aber zu zweit ist das schon eine ganz andere Nummer hier.
Absolut, ja. Und es gibt ja auch wieder viel zu besprechen. Und da ist ja auch immer schön, dann, wenn wir Meinungen und Ansichten austauschen können. Und da müssen wir natürlich anfangen gleich, um einzusteigen mit der Meldung, die ja so gestern über die Ticker ging. Und zwar, dass Amazon und Anthropic eine sehr intensive Zusammenarbeit vereinbart haben in nächster Zeit. Und auch da fließen wieder viele Milliarden, also erstmal 5 Milliarden, die Amazon in Anthropic investiert, dann weitere 20 Milliarden und dann in den nächsten 10 Jahren sollen irgendwie 100 Milliarden Dollar dann für Technologien von AWS ausgegeben werden durch Anthropic. Also ja, das Ganze geht weiter, das Rad dreht sich schneller. Wie hast du das denn aufgenommen gestern? Hat es bei dir noch Erstaunen ausgelöst oder denkst du, ja, klar? Ja,
also. Was mich schon erstaunt hat, ist, dass Anthropic hier jetzt kurz vorm IPO noch ein Pre-IPO-Investment irgendwie zulässt. Das fand ich überraschend. Und das, da kann ich zwei Dinge draus schlussfolgern. Erstens einmal, sie sind nicht mehr, also also jeder, der Anthropic in der letzten Zeit verwendet hat, wird festgestellt haben, dass die Qualität sich schon massiv reduziert hat, vor allem die Verfügbarkeit, also die Ausfallrate. Man ist irgendwie unter 99% Verfügbarkeit schon mittlerweile. Und auch das ganze Thema Rechenkapazität ist massiv ein Problem für Anthropic geworden. Also der Erfolg ist sozusagen ein zum Problem geworden.
Ist schnell gegangen. Also, ich habe es auch gemerkt, ja, das stimmt. Manchmal hat es gehakt.
Genau, und nachdem ja Amazon, also AWS, ja der Primary Provider ist für Anthropic, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass die jetzt gesagt haben, ihr braucht mehr Kapazität, aber das geht nur, wenn wir jetzt auch in euch weiter investieren können und dass sie hier ein bisschen so eine leichte Machtverschiebung, also man hat ja immer über ChatGPT, also über OpenAI gelächelt, sage ich jetzt einmal, als sie diese Deals von Amazon sozusagen zähneknirschend akzeptieren mussten und es da 1000 Preconditions gab, warum sie jetzt 25 Milliarden auch da investieren. Und jetzt sehen wir auch Anthropic hat die Schwachstelle, jetzt nicht in der Qualität oder in dem Modell und in der Bewertung, sondern eher in der Kapazität. Also Anthropic hat quasi das Problem der fehlenden Kapazität. OpenAI hat das Problem, dass ihnen Anthropic davonrennt, was Business- oder Enterprise-Kunden angeht. Aber die Hyperscaler, die sitzen alle schön entspannt am längeren Hebel und nutzen jede Situation, um den Mehrwert für ihre Unternehmung sozusagen voranzutreiben. Und das hat mich schon überrascht, dass dieses Problem tatsächlich so groß geworden ist, dass Anthropic hier die Karte noch spielen musste, dass sie sozusagen AWS oder Amazon hier nochmal in den Cap-Table weiter reinlassen. Interessant wäre für mich, zu welcher Bewertung. Also man munkelt ja schon, dass Anthropic eine mittlerweile fast höhere Bewertung hat als OpenAI, weil OpenAI ist, glaube ich, mit 853 Milliarden Post-Money bewertet und man munkelt, dass Anthropic im Secondary-Markt, nicht bei klassischen Investoren, sondern dort, wo Mitarbeiter ihre Optionen verkaufen können, im Secondary-Markt gibt es anscheinend schon Abnehmer für 800 Milliarden. Ja? Also das ist das, was mich eigentlich am was ich am spannendsten fand an dieser Message. Und auch hier, also Amazon sagt ja, sie würden ja bis zu 25 Milliarden investieren, haben aber auch wieder Bedingungen, dass die halt an die Börse gehen müssen und dass irgendwelche Bedingungen geschlossen werden, also geschafft werden müssen, die jetzt nicht ganz transparent sind. Aber eins, was sehr transparent ist, dass sie 100 Milliarden Dollar ausgeben an AWS, sozusagen Cloud-Infrastruktur in den nächsten 10 Jahren. Ja, das ist die zweite Erkenntnis. Circular Economy is not gone. Es ist immer noch da. Alle ballern in dasselbe Flywheel rein. Und die einzigen, die das in irgendeiner Art und Weise wuppen können oder heben können, sind die Hyperscaler, also Amazon, Microsoft und Google. Und da sieht man jetzt sehr stark, wer tatsächlich an längeren Hebel sitzt. Ja? Mhm, egal, wie gut diese Models sind. Ja? Was ist deine Einsicht oder was hast du dir gedacht, als du das gelesen hast?
Also ich würde noch einen Aspekt hinzufügen. Also ich habe, also erstmal hat es mich jetzt nicht so wahnsinnig, wie gesagt, überrascht, weil ich mich einfach schon an diese großen Zahlen gewöhnt habe. Und ja, weil wir ja auch gesehen haben in der letzten Zeit, dass es einfach ein rasantes Wachstum gab bei Anthropic. Es ist einfach deutlich beliebter geworden. Die Nutzerzahlen sind stark gestiegen, sowohl im B2B-Bereich als auch jetzt die App-Nutzung. Da läuft's einfach. Und der Aspekt, der mir jetzt noch in der Nachricht gestern aufgefallen ist, dass Anthropic jetzt wohl auch versucht, in Europa und in Asien und Australien Rechenzentrumskapazitäten aufzubauen. Also das kann man erkennen anhand bestimmter Stellenausschreibungen, die es bei Anthropic gibt. Und das deutet da sehr stark darauf hin, dass da auch jetzt in nächster Zeit sich was tun wird, also außerhalb der USA. Vielleicht auch da, um einfach ein bisschen zu diversifizieren, vielleicht auch um Abhängigkeiten zu reduzieren. Man weiß ja auch, dass das Verhältnis von Anthropic zur US-Regierung, haben wir auch drüber gesprochen, auch durch diesen Militärdeal, der dann nicht stattgefunden hat, dass das vorbelastet ist. Und ja, da will man wahrscheinlich einfach so ein bisschen auch noch ein paar Standbeine zusätzlich schaffen, natürlich auch aus technischer Hinsicht, um da Entlastung zu schaffen. Also von daher, ja, finde ich es jetzt nur eine folgerichtige Entwicklung und hat mich jetzt nicht besonders überrascht. Dennoch bleibt es jetzt natürlich spannend, du hast ja angesprochen, die nicht mehr so stark unterschiedliche Bewertung von OpenAI und Anthropic. Also da spitzt sich jetzt wirklich so dieser Konkurrenzkampf zu. Und da mal gucken, wer da die Nerven behält und wer nervös wird hier von den Akteuren. Also wir kennen ja unsere Leute so ein bisschen inzwischen durch die Handlung der Vergangenheit und wir können mal gespannt sein, ob da noch irgendwelche Kurzschlussreaktionen, vor allem bei Sam Altman, passieren werden. oder ob er dann noch irgendwas raushaut, was aus ethischer Sicht zweifelhaft ist, um einfach da seine Position zu festigen. Also es wird immer interessanter und immer spannender, meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube, der Showdown geht bis zum IPO und dann kommt die große Ernüchterung. Ja. Also, weil ich meine, man darf das halt alles auch nicht unterschätzen. Dieses Jahr sollen 3 Mega-IPOs kommen, ja. Und auch wenn das die meisten jetzt vielleicht nicht ganz so wahrnehmen, aber alleine der SpaceX-IPO wird über 30 Milliarden an Kapital fressen. Und das heißt, das Volumen der ganzen Branche oder der Kleinanleger ist dann recht schnell aufgebraucht. Ja? Und dann kannst du halt nicht mehr so viel Kapital hinterher schmeißen dann bei Anthropic oder OpenAI, weil einfach nicht ausreichend Kapital am Markt da ist. Und auch diese ETFs und all diese Fonds, die hier nachkaufen müssen, du hast ja gar nicht so viel Inflow, wie du da investieren müsstest, um die dann entsprechend, also wenn jetzt, weiß nicht, SpaceX mit 1,5 Billionen reingeht, dann sind das irgendwie 1-2% vom S&P 500, ja. Und wenn du so einen Fonds hast, der irgendwie gerade mal, weiß nicht, 5 Milliarden Volumen hat, müsst du halt nochmal ein paar hundert Millionen da in SpaceX nachkaufen, ja. Und aber so viel Inflow ist vielleicht gar nicht. Das heißt, es muss irgendwie ein Rebalancing geben. Und wenn es ein Rebalancing gibt, dann stürzen all die anderen Aktien ab, weil die Fonds gezwungen sind, irgendwelche Aktien zu verkaufen. Also das kann schon massive Auswirkungen haben, weil einfach nicht genug Kapital im Markt ist. Ja,
ja, sicher. Also irgendwo ist das dann auch eine natürliche Grenze, ja, neben all den anderen, die wir auch immer wieder ansprechen. Also das Kapital an sich kommt dann noch hinzu.
Genau, und den letzten beißen die Hunde. Also wenn jetzt OpenAI als Dritter von diesen Mega-IPOs an die Börse gehen würde, dann kannst du sicher sein, dass die nicht so bewertet werden, also dass der IPO deutlich kleiner sein würde. Ja? Das heißt, wenn Anthropic, also je nachdem, wer von den beiden als nächster an die Börse geht nach SpaceX, ja, der wird quasi das Rennen machen und den zweiten werden die Hunde beißen. Ja? Da bin ich ziemlich sicher.
Ja, und dann gar nicht zu sprechen von all denen, die dann noch hinterherkommen. Also es gibt ja nicht nur die zwei, gibt ja noch viele mehr, für die ein Börsengang auch sicherlich gut wäre oder geplant ist. Mal gucken, ja, wie viel da noch übrig ist.
Ja.
Ja. Okay, ich finde eine gute Überleitung zur Kategorie KI's Next Topmodel, denn auch da gibt's wieder was Neues zu berichten. Auch eine Meldung, die jetzt gerade heute aktuell, wir nehmen ja heute am Mittwoch auf, gerade durch die Ticker ging. Wir auf hardwarewartung.com haben natürlich gestern schon drüber berichtet, weil wir ja immer ganz schnell bei den News sind, vor den meisten anderen, vor allem in Deutschland. Ja. Nämlich ChatGPT Image 2.0. Das ist jetzt verfügbar und für mich eine schöne Nachricht, weil ich sehr viel mache auch immer mit KI in puncto Bilderstellung. Ja, gerade wenn man so als Publisher, als Blogger, Content Creator, wie es ja neudeutsch heißt, unterwegs ist, dann ist man auch froh, wenn man gute Bilder erstellen kann. Und es gab bisher ja schon sehr gute Modelle, aber ChatGPT Image 2.0 soll das nochmal auf ein neues Level heben. Mal um ein paar Vorzüge zu nennen. Also zunächst mal ist es so, dass jetzt auch da so ein Thinking Mode integriert ist. Das heißt also, das Modell überlegt, wie es das Bild erstellen soll, dreht Schleifen, holt sich sogar noch Informationen aus dem Web. Das kann also zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn man ein aktuelles Bild von einer Gegend erstellen möchte, dann wird das Wetter, was da vor Ort herrscht, oder kann das Wetter integriert werden, sodass es einer tatsächlich realen Situation entspricht. Sehr hervorzuheben ist auch die Integration von Text. Das war ja bisher immer so ein bisschen Glückssache, ob Texte in diesen Bildern sauber dargestellt wurden oder ob man so Alienschrift hatte, also diese Artefakte. Das soll jetzt auch sicher und gut funktionieren. Ich habe auch ein schönes Beispiel gefunden in einem Thread auf Reddit mit einer 10x10 Matrix, also wirklich 100 kleine Bildchen mit sehr vielen Details, sehr viel Text. Man kann jetzt zum Beispiel das komplette Alphabet für so Kinder mit so Tieren, dass jeder Buchstabe sein Tier hat, kann man jetzt so sauber erstellen mit ChatGPT Image 2.0, ohne dass da Fehler drin sind und vieles, vieles mehr. Hinzu kommen saubere Tiefenschärfe, die räumliche Darstellung ist besser und also auch dieser typische KI-Look, den man oft hat in Bildern. Was das alles so glatt und geleckt aussieht und dass diese perfekten Oberflächen gezeigt werden, das man eigentlich immer schon gesehen hat, wenn ein Bild KI-basiert ist, das ist jetzt auch weg oder zumindest deutlich besser. Das alles sage ich jetzt, und ich gebe es offen zu, rein aus Theorie, weil in der Praxis habe ich noch nicht die Zeit gehabt, das zu testen. Das wird aber alsbald folgen, da können wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber sprechen. Aber das, was wir jetzt darüber wissen, das macht zumindest mal Lust, das auszuprobieren. Und das werde ich heute sicherlich noch tun. Aber ich weiß, du hast es auch noch nicht ausprobiert, oder?
Ich habe es auch noch nicht probiert. Ich muss auch zugeben, meine Usage für Image-Modelle ist in letzter Zeit recht gering geworden. Mhm. Ich bin da eher mittlerweile in Richtung Coding abgedriftet. Also, obwohl ich kein Coder bin, muss ich sagen, ist meine Usage sehr, sehr stark in Richtung eben Coding gegangen. Worauf ich mich aber sehr freue, wenn was bis jetzt noch nicht wirklich gut funktioniert hat und was jetzt angeblich super funktioniert, ist, dass du zwei Bilder hernimmst, also weiß nicht, ein Kuscheltier und ein Bild von deinen Kindern, ja. Und dann kannst du das kombinieren und dann soll das aber auch so halbwegs harmonisch funktionieren, ne? Also dass dieses Bild mit demselben Hintergrund reinkommt und jetzt nicht einfach wie so ein Artefakt, einfach so, wenn du es einfach reingepastet hättest, ausschaut. Und dass das dann sozusagen auch die Perspektive ändern kann, dass du das Kuscheltier seitlich drehen kannst und es schaut dann dein Kind an oder so. Ja, keine Ahnung, also ist jetzt nur ein blödes Beispiel, aber ich hatte mal eine Aufgabe, wo ich quasi ein Kuscheltier in eine Fotostory mit einbauen sollte, wo meine Kinder dann irgendwie Skateboard fahren und dieses Kuscheltier sollte immer dabei sein. Ja? Und das war ein Krampf. Also das hat kaum funktioniert. Das hat immer ausgeschaut, als hättest du es einfach drauf gepastet. Und es war entweder zu groß, zu klein, es hat nicht ins Bild gepasst, es hat einfach nicht funktioniert. Weder mit Nano Banana noch mit ChatGPT. Und angeblich funktioniert das jetzt. Also das ganze Collagen-Thema also Bilder kombinieren, mehrere Bilder zusammenzuführen in ein einheitliches, halbwegs gut ausschauendes Bild, ohne dass diese Fragmente irgendwie als Fragmente erkennbar sind. Also das, da bin ich schon gespannt, ob das dann tatsächlich so funktioniert, wie sie es behaupten. Anders, ein zweiter Aspekt ist natürlich auch, es gibt jetzt tatsächlich einfach auch eine Alternative zu Nano Banana 2. Wie schnell, also für mich wird entscheidend auch sein, wie schnell also GPT Image 2 ist, ja. Mhm. Weil ich finde, das ist immer der größte Pferdefuß gewesen, wenn du dann irgendwas eingibst und dann rattert da irgendwie dieses unschärfe Ding da immer weiter runter und du sitzt da und dir schlaft das Gesicht ein. Das geht gar nicht mehr. Also das, ich habe keine Geduld mehr für sowas. Und das war zum Beispiel bei Nano Banana 2 großartig, ne? Reinprompten, 5 Sekunden später ist es da, ja. Und wenn es dir nicht passt, dann promptest du nochmal und dann ist es wieder in 5 Sekunden da. Und vorher und bei ChatGPT ist es so, du promptest es rein, dann braucht es mal eine Minute, bis es irgendwas daherkommt und dann kommt irgendwas und dann willst du was ändern und musst du wieder eine Minute warten. Und dann schaut es wieder kacke aus und dann musst du noch, also das dauert einfach viel zu lange. Ja,
das stimmt. Ja, wobei, also für mich muss ich sagen, also wenn die Qualität stimmt, dann ist der Zeitfaktor für mich gar nicht so wichtig. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass auch schon das bisherige Bildmodell, also das Image 1 oder 1.5 ist es, glaube ich, bei ChatGPT, dass es schon oftmals im ersten Wurf sehr gute Ergebnisse geliefert hat. Mhm. Die Zeit fand ich akzeptabel. Also ich persönlich fand es bisher meistens besser als Nano Banana 2. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Art der Bilder, die ich gerne erstelle, aber für mich war es bisher schon überlegen. Und jetzt bin ich mal gespannt mit dem Neuen, ob dieser Vorsprung noch größer geworden ist.
Ja, das wird man dann an den Userzahlen sehen und ob das Wachstum von, weil was man immer klar erkennen konnte, immer wenn irgendwelche guten Image-Modelle rausgekommen sind, also die wirklich eine Revolution dargestellt haben, sind die Userzahlen explodiert, ne? Also bei Google war es Nano Banana, als Nano Banana rausgekommen ist, hat sich die Userzahl verdreifacht. Ja, und als ChatGPT quasi das erste gute Image-Modell rausgebracht hat, mit diesem Studio Ghibli-Thema, also da sind sie auch explodiert. Ne? Also das wird sich jetzt zeigen, ob das hier auch der Fall ist. Ich glaube, es gibt schon eine gewisse Sättigung und es ist jetzt nur noch mehr, es geht nur noch mehr um Perfection. Also die Auswirkungen werden vielleicht nicht ganz so groß sein, aber werden wir sehen. Also wenn, vielleicht ist es ja wirklich revolutionär. Ich muss es einfach mal testen, dann kann ich auch mehr sagen dazu.
Genau, dann sprechen wir nächste Woche einfach nochmal drüber und berichten dann von unseren Erfahrungen. Kommen wir zum nächsten Modell, das ist auch spannend. Und zwar gibt es ein neues Open Source Modell, ein Mixture of Experts oder Mix of Experts Modell mit dem sperrigen Namen Qwen3635BA3B. Das klingt irgendwie wie ein Stern in einer fernen Galaxie. Da würde ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen an der Namensgebung arbeiten, ehrlich gesagt, weil das kann sich ja kein Mensch merken. Aber
ich kann's erklären. Ich kann dir erklären, was das heißt.
Ich weiß es auch, was es heißt, aber ich meine, das kann sich ja trotzdem kein Mensch merken. Also kein normaler Mensch, der sich so beiläufig mit KI... Aber erklär's gerne, ja, damit es alle wissen.
Also du hast den Namen Qwen, dann hast du das Modell 3.6, also Qwen 3.6 ist das Modell, dann minus 35b heißt, es ist ein 35 Milliarden Parameter Modell, also das Modell selber. Dann hast du minus A3b. Das heißt, es ist ein, also das Anzeichen A bedeutet, es ist ein Mix of Experts und 3B heißt, dass das Mix of Experts Modell mit 3 Milliarden Parameter ausgeführt wird.
Genau, also das ist gut zu wissen, auf jeden Fall. Ich frage mich nur, ob man da vielleicht doch noch, also aus Marketing-Sicht, ich habe ja wieder die Marketing-Brille auf, ja, ob man da vielleicht noch ein bisschen optimieren kann, ohne dass ich jetzt konkreten Vorschlag hätte, wie. Genau, aber viel wichtiger ist ja, was kann es, ja, und da gibt es eine Reihe von Benchmarks, die jetzt da veröffentlicht worden sind und das Erstaunliche ist, dass es ja erstens mal natürlich viel besser ist als sein Vorgänger und dass es aber auch mit wesentlich größeren und dichteren Modellen konkurrieren kann auf Augenhöhe, wie zum Beispiel Qwen3527b oder Google Gemma 431b. Und ja, wir haben euch mal auch in den Beitrag auf hardwarewartung.com haben wir euch auch mal die Übersicht reingepackt. Dann könnt ihr euch das nochmal schön anschauen. Was so auf den ersten Blick überzeugt, sind einmal multimodale Fähigkeiten des Ganzen. Also man kann da wirklich auch mit Bildern zum Beispiel sehr gut arbeiten, mit Sprache und was auch sicherlich heute sehr aktuell ist, auch im Punkto agentische Anwendung, man kann es sehr gut integrieren in OpenClaw, Claude Code oder Qwen Code. Und das eröffnet natürlich eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Kann mir vorstellen, dass du das auch sehr spannend findest, weil das ist ja auch so ein bisschen ein Steckenpferd von dir, ne? Diese Art von Anwendung.
Total. Also nur für diejenigen, die sich jetzt wundern, warum das jetzt verglichen wird mit einem 27B-Modell und dann gesagt wird, es ist gleich gut. Man muss unterscheiden, weil bei dieser Nummerierung, es gibt eben Mix-of-Experts-Modelle und dann gibt es eben Modelle, die nicht Mix-of-Experts sind, sondern einfach nur klassische Parametergrößen haben, wie Qwen3527B, das heißt, das Modell ist kein Mix of Experts Model, genauso wie Gemma 431b ist auch kein Mix of Experts Model, sondern es werden immer alle 31 Milliarden Parameter genutzt. Jetzt hast du hier Qwen3.6 mit 35 Milliarden Parameter grundsätzlich, aber Mix of Experts mit 3 Milliarden Parameter. Das heißt, diese 3 Milliarden Parameter schlagen die 27 und die 31. Also 27 von dem Vorgängermodell und die 31 von Gemma 4. Also das ist so zur Erkennung, also warum man sich da nicht wundern sollte, was hier, ob man, weil wenn ein 35B-Modell stärker ist als ein 31B-Modell, nona nicht. Aber es geht hier tatsächlich um die aktiven Parameter und dass diese 3 Milliarden aktive Parameter tatsächlich besser abschneiden in den einzelnen Benchmarks als die großen Modelle, ist auch in einer gewissen Variante verständlich. Auf der einen Seite, weil das ja natürlich spezialisierte Modelle sind und die Benchmarks sind immer auf die spezialisierten Use Cases aus. Ne? Also wenn du sagst SWE Bench Pro, dann ist es quasi der Expert für Software Development. Wenn du sagst, es ist für Webbench, dann ist es halt Web Research. Ja? Und das halt ein allgemeines großes Modell oder größeres Modell mit 31b, das nicht spezialisiert ist, aber auch nicht so viel Parameter hat, nicht so gut ist wie ein spezialisiertes mit weniger Parameter, ist gut verständlich. Das heißt, man muss diese Benchmarks immer ein bisschen mit berücksichtigen, was hier verglichen wird. Und natürlich vergleichen die Hersteller grundsätzlich immer das, wo sie besser ausschauen. Ja? Also das muss man immer ein bisschen so sehen. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr gute News, weil das sind Modelle, die du tatsächlich einfach auf deinem Laptop oder auf deinem PC installieren kannst. Und du brauchst dann nicht eben riesige Modelle, also 31B-Modell kriegst du, das heißt 31 Milliarden Parameter, kriegst du wahrscheinlich auf eine Grafikkarte, die, sage ich jetzt mal, 16 Gigabyte RAM-Speicher hat, ja. Und da musst du es schon runter reduzieren, sage ich jetzt einmal. Also das heißt, du kannst das auf 4-Bit oder 8-Bit machen und dann ist es aber nicht mehr ganz so leistungsfähig, wie es eigentlich mit 16-Bit wäre oder 32-Bit. Und jetzt kannst du aber eben ein größeres Modell auf deinen Laptop installieren, das aber nur 3 Milliarden aktive Parameter hat und kannst aber trotzdem dieselbe Leistung haben. Und das ist schon gut, weil du halt hier Leistungen auf unterschiedlichen Ebenen haben kannst, je nachdem, welche Experts du da drinnen hast. Und es sind immer gute News, wenn du so ein Modell hast, was du halt auf tatsächlich Endgeräten verwenden kannst, weil selbst 31B-Modelle klingt wenig, aber eine 16 GB Grafikkarte kostet mittlerweile halt auch schon 2000 Euro. Ja? Also das darf man, also die Hardwarekosten und die Inference-Kosten werden immer höher und auch für den Consumer sind diese Karten kaum mehr leistbar. Ja? Und unter der Berücksichtigung dieser Tatsache ist es natürlich gut, dass eben Modelle rauskommen, die immer kleiner werden und immer auf immer kleinerer Hardware auch laufen. Das ist mein Take zu der Sache. Ja, also das finde ich immer sehr, sehr gut, wenn sowas rauskommt. Und wir haben ja auch gesehen, dass auch ein gegenteiliger Trend gerade ist. Ja, also gerade diese, wir haben es jetzt hier in unserem Dashboard, also Kimika 2,6 ist ja auch rausgekommen. Ja, und das ist wieder eine ganz andere Dimension. Ja, also soll ich da gleich übergehen oder möchtest du noch was zu Quen sagen?
Nein, kannst gleich weitermachen.
Genau, also Kimika 2 ist ja das Lieblingsmodell aller Startups, weil es ein paar Features hat, die wirklich großartig sind. Unter anderem war Kimi der Erste, der diese Agent Swarms rausgebracht hat. Das sind quasi agentenfähige Open-Source-Modelle, die aber schon eine interne Koordination dieser verschiedenen Agenten gehabt hat. Also so eine Art Agenten-Orchestrator, so wie wir es von Claude Code kennen. Und hatte Kimika 2 schon quasi rausgebracht. Und jetzt ist Kimika 2,6 am 20. April rausgekommen, also vor 2 Tagen. Und das ist auch ein natives, multimodales Mix-of-Experts-Model, hat 1 Billion Parameter. Also das ist wahrscheinlich das größte Open-Source-Modell, das derzeit draußen ist, hat aber 32 Milliarden aktive Parameter. Und das heißt, es hat 384 Experten, 8 plus 1 sind immer aktiv, also 8 scheren sich sozusagen die Tokens, hat ein Kontextfenster von 256k und hat auch 4 Inference-Modi, das heißt Instant, Thinking, Agent und Agent Swarm. Also das sind diese 4 Modi, mit der du das Modell laufen lassen kannst. Und wenn du dir die Benchmarks anschaust, wir hatten es letzte Woche kam ja GLM 5.1 raus, also und GLM 5.1 hat ja schon die großen westlichen Modelle geschlagen, gerade in Softwareentwicklung. Also hat ChatGPT 5.4 und Anthropic 4.6 geschlagen, also Opus 4.6. Und jetzt hast du Kimika 2.6, die nochmal eine Spur besser sind als die GLM 5.1-Variante. Und wie gesagt, es ist der Liebling der Startups und der Open-Source-Community, weil es halt eben auch diese verschiedenen Modi hat. Also Thinking, also es ist ein Thinking-Modell, es ist ein Agent-Modell und es hat Agent-Swarms. Und in Kombination mit Softwareentwicklung ist das quasi die Alternative zu den teuren Opus-Modellen. Gerade wenn du zum Beispiel ein Softwareentwicklungsunternehmen bist oder ein Unternehmen bist, das sehr viel Software entwickelt, dann zahlt es sich wahrscheinlich aus, sich eine eigene Inference-Hardware zu kaufen und Kimika 2.6 zu verwenden. Und wir werden das wahrscheinlich sehen, das Coding-Tool, was eigentlich fast alle verwenden, und die werden auch im Hintergrund Kimika 2.6 wahrscheinlich verwenden. Mhm. Und ich kann es auch nur jedem empfehlen, weil diese Entwicklung zeigt uns ja auch, also auch dieser Engpass an Inference bei Anthropic und gleichzeitig die Reduktion der Kapazitäten, und jeder, der einen Max-Account bei Anthropic hat, ja, wird festgestellt haben, seit Opus 4.7, also da kommen wir nachher auch noch dazu, ist die Usage, also die sind deine Token-Usage, ist innerhalb von kürzester Zeit aufgebraucht. Und dann kannst du einfach nicht weitermachen. Und das ist tatsächlich problematisch, weil du kannst nicht einfach sagen, so, und jetzt höre ich auf zu programmieren oder höre auf, meine Tools weiterzuentwickeln. Und es gibt aber auch keine Alternative, um das weiterzumachen, außer du gehst jetzt über die API weiter. Und wenn du das über die API machen würdest, kostet dich das 20, 30, 40-fache. Und also gerade wenn du so ein Power-User bist. Und für all die Power-User wird es sich jetzt auszahlen, eben vielleicht Kimika 2.6 oder GLM 5.1 oder was auch immer für Open-Source-Modelle auf einer eigenen Inference-Hardware zu verwenden, um dann eben das Coding zu übernehmen. Und da kommen wir wieder zu dem, was wir auch schon letztes Jahr gesagt haben. Ja. KI wird zur Commodity. Und all die Modelle, die jetzt draußen sind, diese ganzen westlichen Modelle, die sind zwar super und die können Sachen, aber früher oder später wird die Open-Source-Variante das auch können und irgendwann ist es good enough. Und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es mehr oder weniger good enough ist. Und dann wird sich zeigen, ob es sich auszahlt, eben für einen IPO, ja, für 800 Milliarden. Das muss man sich auch mal irgendwie überlegen. Ein Startup, das irgendwie gerade mal ein paar Jahre, zwei Jahre, drei Jahre existiert und geht dann für 800 Milliarden an die Börse. Also das ist schon verrückt, ja. Und wenn man bedenkt, dass dieselbe Leistung, dass dieses Unternehmen bringt, eben auf Open-Source-Variante existiert. Die Frage ist, ja, wird sich das auszahlen? Ja? Also für mich tun sich da sehr, sehr viele Fragen auf. Und das, was wir prognostiziert haben, dass eben Inference und Token und Intelligence zur Commodity wird und die Modelle einfach gut genug dann irgendwann sind, um die meisten Use Cases einfach abzuwickeln. das zeichnet sich jetzt immer mehr ab. Und deswegen ist auch dieses ganze IPO-Thema für diese großen Language Models ein Rattenrennen, sage ich jetzt einmal. Ja. Also die müssen es irgendwie an die Börse schaffen und das so lange aufrechterhalten, diesen ganzen Hype, bis sie sozusagen die Kohle kriegen und dann, weiß nicht, ob es dann zusammenbricht oder nicht, ja, kann ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht gibt es auch den wirklich AGI, ESI-Moment und dann ist alles wurscht.
Genau. Du hast jetzt Claude 4.7 schon angesprochen. Lass uns da noch kurz drüber reden. Ja, also ist ja auch eine Neuheit aus den letzten Tagen, die fast schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen unbemerkt stattgefunden hat. Also wenn ich jetzt mal vergleiche mit Mythos, da haben ja viel mehr Leute drüber berichtet und geschrieben. Also diese neue Modellfamilie, Modellebene, die gerade im Bereich Cybersecurity sehr relevant ist und deshalb auch nur für ausgewählte Nutzer Zugriff bietet. Wobei, da habe ich jetzt wieder heute gelesen, dass es wohl dass es einer Gruppe gelungen ist, da Zugriff zu bekommen oder sich irgendwie Zugriff zu schnappen, unberechtigterweise. Aber anderes Thema. Claude Opus 4.7 ist ein Modell, was in verschiedenerlei Hinsicht leistungsfähiger sein soll als sein Vorgänger. Ich nenne jetzt nur mal das Tokenfenster. Das wurde auf 1,2 Millionen Token erweitert. Aber es ist natürlich auch so, du hast ja schon mal angesprochen, Stichwort Token, dass die Nutzung von dem Ganzen dann auch entsprechend teuer ist. Also beziehungsweise man verbraucht natürlich auch viele Token. Deshalb ist jetzt auch, wenn man Claude benutzt, erstmal standardmäßig Sonnet 4.6 eingestellt. Ich nutze auch für viele Sachen Sonnet 4.6, bei denen ich denke, da brauche ich jetzt nicht dieses schwere Geschütz. Aber ja. Ansonsten ja, gibt's verschiedene Verbesserungen an der einen oder anderen Stelle, dass jetzt zum Beispiel größere Bilder verarbeitet werden können oder auch die bessere Leistung bei mehrstufigen Arbeitsschritten und so weiter. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, wenn ich jetzt auch so vor Augen führe, die Reaktionen, die ich jetzt dazu gehört habe in letzter Zeit. Jetzt niemand, der gesagt hat, oh, das ist jetzt mal wieder ein deutlicher Fortschritt gegenüber Opus 4.6. Und wie ist es dir ergangen? Also du hast ja, glaube ich, damit auch schon gearbeitet. Und siehst du da eine deutliche Verbesserung aktuell?
Es ist so ein bisschen wie im Schlussverkauf, ne? Du gehst in den Laden, vorher werden die Preise irgendwie um 20-30% erhöht und dann kommt der Schlussverkauf und dann geht es um 20% runter. und so ähnlich ist es hier mit dem Opus, ja. Also die haben halt die Kapazitäten von Opus 4.6 die letzten zwei Monate irgendwie langsam sukzessive zurückgeschraubt und es dümmer gemacht. Und jeder, der das täglich verwendet hat, kann das bestätigen. Und dann kommen sie mit 4.7 raus und sagen, es ist jetzt um 20% oder 14% besser. Ja. Ja, jetzt ist es endlich wieder auf dem Level, wie 4.6 war. Ja.
Ist das wirklich so? Ich habe das gar nicht. Also gibt es da Belege dafür oder ist es gefühlt oder wie dass 4.6 verschlechtert wurde?
Ja, es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass die halt die Effizienz reduziert haben, weil sie halt nicht genug Kapazitäten gehabt haben, ganz einfach. Man muss einfach sagen, die haben, also was jetzt kommt, und das ist das, was wir auch schon lang prognostiziert haben, irgendwann gibt es kein Free Lunch mehr. Ja? Du zahlst jetzt deinen Max-Account für, weiß nicht, 100, 200 Euro im Monat, kriegst dafür Leistung für 5.000, 10.000 Euro, je nachdem, was für ein User du bist. Und jetzt kommen sie drauf, okay, wir sind jetzt am Kapazitätslimit, das heißt, wir können die Preise reduzieren. Wenn wir die Preise nicht reduzieren können, dann reduzieren wir einfach die Tokens, ja. Und das ist genau das passiert. Also sie steuern über die Token Usage die Kapazitäten der einzelnen Modelle. Und die Preise bleiben zwar gleich, aber du kriegst nicht dasselbe, ja. Und man sagt halt, dass jeder, der Cloud verwendet hat, hat ja vorher, wenn du Opus 4.6 verwendet hast, wurde es automatisch auf Opus 4.7 umgestellt. Und du kannst auch gar nicht Opus 4.6 mehr einstellen, außer du gehst über die API. Und dieser ist dann angeblich viel effizienter, aber in Wirklichkeit braucht er 1,2%, also um 20% mehr Tokens für dieselbe Leistung wie 4.6. Ja? Und wenn du dem natürlich mehr Thinking Time gibst, sozusagen, oder mehr Tokens zur Verfügung stellst, dass er dann bessere Leistungen bringt, eh klar. Ja? Und ja, also es ist ein bisschen eine Augenauswischerei. Ich muss sagen, ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, ich bin ein großer Opus-Verfechter gewesen oder ein Cloud-Verfechter. Und gerade zum Coding ist es natürlich das Beste. Aber man muss sagen, ChatGPT ist am Kommen und die haben auch ein Modell, das nicht schlecht ist. Also Codex ist in keinster Weise schlechter als Cloud Code. Und ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich jetzt auch nicht mehr wieder in Codex gehe, weil mir diese ganze Kapazitätskacke und die Verfügbarkeit einfach auf die Nerven geht. Ja, und auch dieses ganze Drosseln von irgendwie Fähigkeiten. Und ganz ehrlich, ja, wenn du jetzt im Flow bist und du bist gerade dabei, ein Projekt zu machen und du bist gerade voll dabei und plötzlich sagt er, tut mir leid, aber ihre Tokens sind jetzt aus, du musst jetzt 3 Tage warten. Ich meine, damit hat er mir jeglichen Wind aus den Segeln genommen. Mein Projekt ist, ich muss jetzt 3 Tage pausieren? Really?
Ja, das stimmt, ja.
Also das ist wirklich die dümmste Lösung, die man sich vorstellen kann. Ja? Dann zu sagen, oh, muss jetzt nur 3 Tage warten. Hm? Das erinnert mich so an die Zeiten von Replit, ja, wo du irgendwie angefangen hast, irgendwie was Cooles zu bauen und dann nach 3 Stunden gesagt, ja, tut mir leid, deine, weiß nicht, Einheiten sind aufgebraucht. Du musst jetzt 3 Stunden warten, bis die wieder da sind. Und dann war einfach kein Bock mehr drauf. Mhm. Ja? Also dann interessiert mich das einfach nicht mehr. Und natürlich wird früher oder später auch Codex dasselbe Problem haben und vielleicht haben sie es auch schon, aber ich werde jetzt einfach, nachdem die Fähigkeiten beider Modelle gleichwertig sind und sie auch dieselbe Tool-Usage haben, das heißt, ich kann Skills verwenden, ich kann Computer-Use verwenden, ich kann all die Dinge verwenden, die ich bei beiden verwenden kann, werde ich jetzt einfach beides verwenden und wenn irgendwann einmal die Token bei dem einen aus sind, dann verwende ich halt das andere. Und wenn ich drauf komme, dass das andere wirklich besser ist, dann bleibe ich halt bei dem. Und dann lasse ich mich nicht mehr quasi veräppeln. Ja? Und das muss ich sagen, das ist echt ärgerlich. Ja? Also, und ich verstehe es schon, ja, natürlich wollen die hier auch Geld verdienen, ist auch ihr gutes Recht. Aber ich freue mich schon, wenn unsere große Inference-Maschine da ist, dann lasse ich das alles mit Chimica 2.6 laufen und hinter mir die Sintflut, ja.
Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, diese Verfügbarkeit, beziehungsweise dieser Frust, der sich da aufbaut, wenn man eigentlich ein technisch überlegenes System nutzen möchte, aber da einem dann sozusagen die Kapazitäten entzogen werden. Da müssen die echt aufpassen, die Jungs und Mädels von Anthropic, dass sie da nicht dem Wettbewerber wieder zu sehr in die Karten spielen. Wobei man halt auch nicht weiß, das haben wir am Anfang besprochen, ob sie überhaupt die Kapazitäten aktuell haben, um das so umzusetzen. Deshalb ja auch dieser Deal mit Amazon höchstwahrscheinlich. Mhm. Ne? Gut.
Ja, der Markt ist auf jeden Fall super teuer, was Inference angeht. Ne? Ja. Also das können sie nicht machen, dass sie einfach die Kapazitäten am Spotmarkt einkaufen. Ja. Ja? Das ist dort, wo, also der Spotmarkt für alle, die es nicht, du kannst ja hier auch einfach Inference-Kapazitäten bei Cloud-Anbietern kaufen. Mhm. Aber das zahlt sich auf gar keinen Fall aus. Ja.
Ja, das wäre ein Riesenverlustgeschäft dann. Ja.
Ja.
Da muss man schon auch auf die Zahlen achten, ganz klar. Aber ja, ist gut, was du sagst, auch jetzt apropos Inferenzgeschäft. Und wir haben ja heute noch nicht richtig über Google gesprochen. Da gibt es jetzt auch eine neue Meldung, und zwar, dass Google mit Marvel über, also nicht Marvel von den Superhelden, nicht verwechseln, ja, über zwei neue Inference-Chips verhandelt und da sollen 2 Millionen oder fast 2 Millionen Memory Processing Units produziert werden und damit auch eine Diversifikation weg von Broadcom. Also da sieht man auch, Inferenz ist sozusagen das neue Spielfeld und nicht mehr das Training. Ja, und da wird sich vieles hinverlagern, haben wir auch schon öfter thematisiert. Und dann gleichzeitig gibt es auch noch etwas Neues zu berichten von Gemma 4, dem Open Source Modell von Google, das nämlich vollständig lokal auf Smartphones, also sozusagen on edge läuft. Haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass eben auch diese on edge Funktionalität in Zukunft immer wichtiger wird, weil man dann einfach unabhängig ist von einer Datenverbindung oder auch von der Verarbeitung einfach in großen Clouds. Also gleich 2 interessante Meldungen, die Google betreffen, und wie würdest du die einordnen?
Also ersteres, und das ist es hat ja gerade die Earnings Season angefangen, und das sind jetzt auch schon 2 der großen KI-Player haben schon ihre Zahlen präsentiert. Und dieser Marvell und Broadcom-Deal, also der Google-Marvell-Deal dass die jetzt hier 2 Millionen neue Prozessoren sozusagen bestellen wollen bei Marvell. Und Marvell ist wirklich ein kleiner Chip-Produzent. Hingegen zu Broadcom. Broadcom ist quasi der Top-Dog. Ja. Und der Grund ist ziemlich klar, ja, weil der Need für diese AI-Inference ist so groß geworden. Vorher war der große Feind Nvidia. Nvidia hat auf ihre Hardware Bruttomargen von 75% und mehr gehabt. Ja, das heißt, alle haben gesagt, nö, wir zahlen das nicht, wir bauen jetzt unsere eigenen Chips. Und mit wem haben sie diese Chips gebaut? Mit Broadcom. Und jetzt hat Broadcom gesehen, oh, okay, die wollen jetzt hier Chips mit uns bauen, wir können jetzt auch langsam die Rohmarge nach oben schrauben. Und so ist Broadcom auch immer teurer geworden. Und jetzt sind die Rohmargen von Broadcom auch jenseits der 50%. Das heißt, es wird auch für, also Google und auch Amazon, als auch Microsoft, all die oder auch Meta, all die, die jetzt ihre eigenen Chips bauen wollten, haben jetzt auch das Problem, dass die Chips dann nicht mehr so viel günstiger sind, als wenn sie sie bei Nvidia kaufen. Natürlich noch immer deutlich günstiger, aber halt auch hier steigen die Preise. Und was müssen jetzt die Hyperscaler machen? Sie müssen jetzt all die anderen mit ins Game bringen, um sozusagen einen Wettbewerb herzustellen, damit eben die nicht mit ihren Margen nach oben gehen, weil halt die Kapazitäten einfach, es ist so massive Kapazitätsengpässe gibt. Und wenn du dir jetzt die gesamte Wertschöpfung anschaust, ja, von ASML angefangen, also ASML ist quasi die niederländische Firma, die diese Lithografie-Maschinen herstellen, die dann genutzt werden, um diese Chips überhaupt erst zu produzieren. Und die Chips werden dann produziert eben von Lieferanten wie TSMC, das ist ein taiwanesisches Unternehmen, die eben diese Chips für, also Auftragsfertiger, also ein Foundry-Anbieter sozusagen, für Nvidia und für Intel und für auch Apple und für all die, die halt ihre eigenen Chips bauen lassen wollen. Ja? Also auch die Broadcom-Chips werden dann bei TSMC produziert. Broadcom ist quasi nur der den Chip designt und sozusagen dann patentiert, also und dann halt als lizenziert an Google TPUs, ja, weil halt Google nicht das eigene Team hat, um dieses Chip-Design so zu machen. Und jetzt hast du diese Wertschöpfung. ASML verkauft ihre Lithografiemaschinen teurer. TSMC erhöht auch die Margen, weil natürlich sie auch nicht genug Kapazitäten haben, um all die Chips, die jetzt von all den Lieferanten, von Nvidia und Google und von all den herkommen, dass die das alles sozusagen produzieren können. Das heißt, die können hier auch die Margen erhöhen. Und dann fangen auch noch die ganzen Designbuden wie im Broadcom an, auch die Margen zu erhöhen. Das heißt, von einem Ding, das ursprünglich mal, sagen wir, 10 Euro wert war, ist dann am Ende 5.000 Euro. Ja? Und da hat jetzt doch kein, und da haben jetzt alle Geld verdient. Und jetzt on top hast du dann noch die eben LLM-Anbieter, die dann die Tokens kaufen. Ja? Also das, diese Kaskadierung der Kosten ist halt immens. Und die Hyperscaler sind die einzigen, durch eben ihre Marktmacht, die eben Wettbewerb ins Spiel bringen, also AMD und also AMD im Chipmarkt, Intel im Chipmarkt, Marvell im Design, also Chipdesign, dann TSMC versus Intel. Intel ist jetzt auch wieder da. Also auf jeder Ebene hast du jetzt irgendwie versucht, jetzt jeder den Wettbewerb irgendwie mit reinzubringen. Die einzigen, die es nicht hinbekommen, das ist ASML. Also ASML ist quasi ein Monopol, aber eben durch den US Match Act, also durch diese Exportkontrollen, sind die jetzt halt gehandicapt. Ne? Die können jetzt halt nicht mehr ihre Lithografiemaschinen nach China verkaufen. Und die anderen, ja, das ist halt, letztendlich ist es so, dass zum Beispiel so eine Lithografiemaschine, die kostet halt 500 Millionen. Das ist eine Maschine. Und das ist jetzt nicht so, dass da 10.000 davon produziert werden, sondern das sind dann halt immer Stückzahlen, einfache Stückzahlen. Und die werden dann halt immer dann quasi tragend, wenn sie ausgeliefert werden. Und wenn jetzt ein gesamter Markt wie China wegfällt, dann ist es nicht so, dass die jetzt einfach trotzdem 20 Maschinen mehr bauen können. Ja? Oder weil die müssen die ja in irgendeiner Art und Weise loswerden, weil für so eine Chipfabrik brauchst du vielleicht dann 30 von diesen oder 10 oder 20 oder 30 von diesen Maschinen. Und bis diese Fabrik dann ausgebaut ist, dauert es 2-3 Jahre. Ja? Und da sieht man dann halt auch diese Kaskadierung. Ja? Also TSMC, die wollen jetzt, die haben jetzt auch ihre CapEx sozusagen erhöht, weil sie jetzt 3 neue Fabs bauen wollen, also 3 Nanometer Fabriken bauen wollen. Einmal in Tainan, einmal in Japan, einmal in Arizona und ich glaube, ja, eine in Tainan, in Taiwan, eine in Japan und eine in Arizona. Ja, sind diese 3 Nanometer Fabriken. Da brauchen sie natürlich jetzt wieder die Chip, also die Lithografiemaschinen von ASML. Aber auch hier, bis das alles ausgebaut ist und genug Kapazitäten da sind, verdienen sie sich dumm und dämlich. Und sie haben, glaube ich, keine großen Interessen daran, dass das so schnell wie möglich passiert, weil jetzt können sie halt einfach die Margen erhöhen.
Ja, da sieht man mal, wie sehr das Ganze konzentriert ist, ne? Auf einige wenige Anbieter. Aber interessant ist ja auch, oder was bedeutet das jetzt aus deiner Sicht nochmal mit Blick auf Taiwan? Also wir sehen ja jetzt, da werden Fabriken aufgebaut, jetzt auch außerhalb von Taiwan. Ne? Also hast es ja gesagt, USA, Japan zum Beispiel. Nimmt damit die strategische Bedeutung von Taiwan als Chip-Produktionsland weiter ab und gefährdet das Taiwan jetzt dann vielleicht doch irgendwann mal China, von Festland China angegriffen zu werden?
Definitiv. Aber das Spiel kennen wir schon lange. Ja, also Taiwan, solange sie der Main-Chip-Produzent der ganzen Welt sind, sind halbwegs safe. Ja. Aber wenn jetzt in anderen Ländern, also in Japan und in den USA, auch wieder Chipfabriken entstehen, dann ist halt ihre Garantie, sozusagen ihre Sicherheit gefährdet. Aber es gibt halt viele geopolitische Bewegungen, die das jetzt sowieso gefährden. Unter anderem durch Elon Musk, ja. Also Elon Musk, der hat ja angekündigt die Terafab, das haben wir letzte Woche nochmal besprochen, und die Terafab wird zusammen mit Intel stattfinden. Das heißt, du hast jetzt einen anderen Foundry-Anbieter, Es gibt in Wirklichkeit drei Foundry, die Global Foundries, TSMC und Intel. Und der größte, also mit dem größten Marktanteil ist bei weitem natürlich TSMC und die haben auch die meisten Kapazitäten. Intel hat es vergeigt, aber mit dem Rückenwind aus der also Investitionsecke USA, weil auch USA ja auch eingestiegen ist mit 10% in Intel und Elon Musk jetzt angekündigt hat, mit SpaceX und X und Tesla zusammen eine Terafab zu bauen, mit Intel zusammen, erhöht sich natürlich der Druck auf TSMC, damit die auch in anderen Ländern ihre Fabriken sozusagen erstellen und auch das Know-how weitergeben. Das heißt, es gibt ganz viele geopolitische Bewegungen, die TSMC sukzessive dazu drängen, ihr Know-how auch in andere Länder zu bringen, auch wenn das die Gefahr birgt, dass Taiwans nationale Sicherheit darunter leidet. Aber in jedem Fall würden die Amerikaner das vorantreiben. Das heißt, wenn es dann tatsächlich Intel gelingt, diese Fabriken aufzubauen und die Terafab sozusagen produktiv zu haben in 2 Jahren, dann hat TSMC sowieso ein massives Problem. Weil dann haben sie zwar ihre Fabriken in Taiwan, aber die Abhängigkeit der Welt ist nicht mehr so groß und dann ist es ein noch größeres Risiko, weil die Kapazitäten sozusagen, also so können sie zumindest noch über die Marktmacht der Kapazität den Druck aufbauen, wenn sie sagen, okay, sie verdreifachen die Kapazitäten und diese werden auch tatsächlich genutzt, dann ist der Markt ja sozusagen angewiesen auf diese Kapazitäten. Und dann können sie immer noch sagen, hey, wenn ihr uns fallen lässt, ja, dann hören wir auf damit. Ja? Und auch wenn die Fabrik dann in Arizona steht, und das wissen wir, ohne dem Know-how, also ohne dem Personal aus Taiwan, sind diese Fabriken wertlos. Und das ist genau das Game, was jetzt hier dieser Balanceakt von TSMC, also geopolitisch, Intel, Tesla, die spielen alle irgendwie mit und es zeichnet sich immer mehr ab. Also Japan und USA werden anfangen, diesen Markt mit zu stabilisieren. Und TSMC muss mitspielen, damit sie die Kapazitäten der Branche decken können und über die Kapazitäten den Druck aufrechterhalten können.
Mhm. Ja, also Geopolitik und Geostrategie, das zeichnet sich hier ganz deutlich ab, ne? Also wie das alles zusammenspielt. Und ja, auch da frage ich mich, wie das weitergeht und welche Entwicklung das nehmen wird, weil das auch wiederum Auswirkungen hat auf vieles, vieles andere. Man sieht es ja heutzutage, ja, wie diese Kreise, die da gezogen werden von scheinbar lokalen Ereignissen, die ganze Welt betreffen. Und das ist da nicht anders. Kommen wir noch mal zu Amazon. Haben wir ja heute schon mal drüber gesprochen. Und da zeichnet sich oder beziehungsweise da gibt es einen ja, sehr großen, eine große Übernahme, Global Star. Und damit soll die Konkurrenz gegenüber Starlink, also dem Satellitennetzwerk, gestärkt werden. Also ich persönlich kenne Starlink, nutze es auch, aber Global Star ist jetzt noch weniger bekannt. Wie würdest du es einschätzen? Also ist das, baut hier Amazon eine ernsthafte Konkurrenz zu Starlink auf?
Genau, Amazon ist ja bekannt für sehr strategisches Vorgehen. Ja, also man denke nur an AWS. Ja, keiner hat jemals daran gedacht oder geglaubt, dass Cloud-Dienste von einem Einzelhändler oder E-Commerce-Händler irgendeine Art von Relevanz haben könnte. Und trotzdem haben sie halt den größten Markt aufgebaut, die sich heute als Hyperscaler weltweit die größte Marktmacht in der gesamten Tech-Branche sozusagen geholt haben. Und man sieht, der Markt ist zu klein geworden. Und der nächstgrößere Markt ist der Telco-Markt, den sich Amazon krallen kann. wir sehen an SpaceX und Starlink, dass es, dass die natürlich hier schon die Offensive gestartet haben und natürlich die besten Karten haben. Und deswegen ist ja auch Jeff Bezos zurückgetreten bei Amazon und hat, hat halt Origin, wie heißen die?
Blue Origin
gegründet. Also auch ein Raketen-Startup. Mhm. Und hat es jetzt auch geschafft, dass sie, ich glaube, diese Woche haben sie zum ersten Mal eine Rakete wiederverwenden können. Das heißt, wo die Stufe wieder zurückgekommen ist. Also ein großer Durchbruch. Und gleichzeitig haben sie dann eben den Kauf von Global Star bekannt gegeben. Und Global Star ist jetzt nicht so der Riesenplayer, aber was sie haben, sind Mobilfunklizenzen für diese Direct-to-Cell-Communications. Ja? Und da sieht man, dass hier ein Angriff auf die gesamte Telco-Branche stattfindet. Ja? Bis jetzt war es ja so ein bisschen immer unter dem Radar bei Starlink. Und alle haben gesagt, naja, dieses Direct-to-Cell-Thema ist ja nur für Locations, wo keine Netzabdeckung ist. Und vielleicht zur Erklärung, was ist Direct-to-Cell-Satellitenkommunikation? Das bedeutet, dass du direkt auf deinem Handy Satelliten-Internet oder Satellitenkommunikation bekommst. Bis jetzt gab es ja nur diese großen Knochen, ja, für Satellitentelefon, diese Satellitentelefone. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, eben über diese Low-Orbit-Satelliten, dass du direkt auf dein Handy über Satelliten kommunizieren kannst. Und das bedeutet, es gibt das gesamte Frequenzthema und das National Roaming, International Roaming ist alles irrelevant. Wenn das irgendwann einmal tatsächlich funktioniert, dann nimmst du dir deinen Amazon-Account, ja, da kriegst du noch eine SIM-Karte dazu und dann kannst du einfach zu deinem Amazon-Account überall telefonieren und Internet haben. Mhm. Und du brauchst kein T-Mobile mehr, du brauchst kein O2 oder was auch immer. Und du kannst das nicht nur in Österreich oder in Deutschland oder in London nutzen, sondern du kannst auch am offenen Meer in Thailand sitzen. Ja? Und kannst immer noch super telefonieren und hast vollen Internetzugang. Und diese Funktion wollen natürlich alle haben. Natürlich gibt es noch nicht die Kapazitäten. Starlink ist der Erste, der diese Kapazitäten aufbauen kann. Und das sieht man ja auch schon. Ja? Weil jeder, der dieses mobile Internet von Starlink hat, der kann das wirklich überall einsetzen. Es gibt keine blinden Flecken oder sowas. Es ist schon flächendeckend verfügbar. Und dort will natürlich auch Amazon hin, aber dafür brauchen sie eben die Lizenzen, also die Frequenzlizenzen. Die liegen so in dem 50 Megahertz-Spektrum. Ja. Und mit dem Kauf von Global Star sichern sie sich eben genau diese Lizenzen. Wir hatten dieselbe Diskussion letztes Jahr, also 2025 war das, wo SpaceX, die haben ja, wie haben die geheißen? EchoStar, genau. Die haben dieses Frequenzband von EchoStar gekauft und haben dafür, ich weiß nicht, ein paar Milliarden auch ausgegeben. Also ich glaube, ich muss kurz nachschauen, wie viel das waren, aber es waren jetzt auch, weiß nicht, ein paar Milliarden zusammen, haben die auf jeden Fall, also Amazon hat ja jetzt, ich glaube, 11,5 Milliarden ausgegeben und SpaceX hat auch noch mal in dieser Größenordnung was ausgegeben. Das heißt, zusammen haben die an die 30 Milliarden US-Dollar für Direct-to-Cell-Infrastruktur ausgegeben. Mhm. Und das ist schon eine Menge. Ja? Also das heißt, sie machen hier einen massiven Angriff auf den gesamten Telco-Sektor. Und das ist schon, das muss man sich schon, also auch geopolitisch muss man sich das irgendwie genau anschauen, weil du hast jetzt wieder zwei amerikanische Konzerne, die als einziger weltweit die Kapazitäten und die Fähigkeit haben, Direct-to-Cell-Communication umzusetzen. Erstens, weil sie Raketen selber bauen und selber in die Luft schießen können. Zweitens, weil sie die Satelliten selber bauen und in die Luft schießen können. Drittens, weil sie jetzt die Lizenzen dazu haben. Das heißt, alle Vorstufen sind dafür da. Und wenn die das weltweit ausrollen, kann keiner was dagegen tun.
Mhm.
Und man darf jetzt nicht vergessen, die unterliegen jetzt alle dem US Cloud Act, ja. Und auch die Exportkontrollenimplikationen. Also die Amerikaner kriegen jetzt noch mehr Druckmittel in die Hand, um die Europäer einfach sozusagen zu erpressen. Ja? Und auch wenn man sich jetzt auch die ganze Industrie-Ecke anschaut, ja, also diese Globalstar-Module, ja, sind bei fast jedem Lieferanten, bei irgendwelchen Datentechnik, irgendwelchen Sensoren für diese IoT-Welt schon, also bei diesen ganzen Maschinenbauern, sage ich jetzt mal, sind diese Module verbaut. Und plötzlich liegen die jetzt in amerikanischer Hand und unterliegen dem US Cloud Act. Und wir als Europäer stehen jetzt da und haben keine Alternativen dafür. Ja? Das ist wirklich problematisch. Also du siehst jetzt hier wieder die Amerikanisierung selbst des gesamten Telco-Marktes. Und in dem Kontext, ich glaube, der T-Mobile und T-Systems haben ja auch überlegt, dass sie jetzt zusammenkommen. Und was hat der Trump gesagt? Nö, 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 das macht sie auf gar keinen Fall. Das ist ein zu großes Risiko. Ja? Das heißt, all diese Dinge hängen auch wieder zusammen. Ja? Und es ist wirklich kompliziert. Ich meine, als User fände ich super, wenn ich jetzt kein Handytarif bei 3 haben müsste oder bei O2 oder was auch immer, sondern einfach einen habe und nicht jedes Mal, wenn ich im Ausland bin, jetzt drüber nachdenken muss, okay, habe ich da jetzt Empfang, habe ich da jetzt keinen Empfang und wie ist da, kann ich da Internet nutzen oder nicht? Natürlich wäre das super, ja, wenn ich das alles nicht mehr brauchen würde, aber auf der anderen Seite rottet es die gesamte Telco-Branche aus, ja, und konzentriert die Macht auf 2, vielleicht 3 Player, ja. Und diese Player sind auf gar keinen Fall europäisch, ja.
Ja, dieses Risiko war mir bisher jetzt gar nicht so bewusst und ich würde mal vermuten, auch der Politik, insbesondere hier in Europa, in Deutschland, ist das auch nicht so gewahr, also außer vielleicht in den Fachressorts. Das heißt, also da stehen wir ja wirklich auch vor einer weiteren riesigen Herausforderung. Ich meine, wenn man es positiv sieht, hätten wir ja als Europäer auch technisch schon Voraussetzungen, um da etwas entgegenzuhalten. Also wir haben auch als Europa schon Raketen ins Weltall geschossen. Wir haben Raumfahrttechnologie, Satellitentechnologie. Wir haben auch Unternehmen, die halt zusammenarbeiten müssten, um die entsprechende Technik zu produzieren. Da wird es wahrscheinlich dann haken. Das sieht man ja an verschiedenen anderen Projekten in Europa. Die waren ja auch erstmal schwer auf die Straße zu bringen, angefangen bei Airbus jetzt bis hin zu neuen Rüstungstechnologien. Aber ich sag mal, wir hätten schon als eine der wenigen Regionen weltweit die Möglichkeit, da ein Gegengewicht zu schaffen. Die Frage ist halt nur, wann wird das passieren und ist es dann nicht zu spät? Ich vermute mal ja. Und das sollte man zumindest mal im Risikomanagement berücksichtigen.
Ja, ich meine, in Wirklichkeit in Europa gibt es halt Eutelsat. Und Eutelsat ist der einzige, sag ich jetzt mal, Satellitenanbieter, der Kapazitäten hätte, um so etwas grundsätzlich technologisch zu stemmen. Nur die haben nicht die Lizenzen. und ich habe auch nicht die Satelliten draußen, um diese Direct-to-Cell-Communication umzusetzen. Das heißt, es bräuchte alleine aus Sicherheits-, also nationaler Sicherheitsgründen müssten die Europäer jetzt mit was auch immer für Ressourcen da massiv reingehen oder einen Bann aussprechen, dass diese Lizenzspektren, die hier verkauft werden, in Europa nicht gelten. Das heißt, da müsste man tatsächlich Protektionismus reinbringen und sagen, nee, ihr habt jetzt diese Lizenzen gekauft, die gelten für Low Orbit, aber nicht in Europa. Und die Asiaten müssten ähnlich agieren. Und dann könnte man das eindämmen und dann ist der Markt auch plötzlich viel kleiner und dann ist auch das Investitionsvolumen vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, zumindest nicht aktuell. Und a long run, SpaceX ist schon in dem Spektrum, wo es sich für sie auf jeden Fall schon rechnet. Das sehen wir schon in der Marktkapitalisierung und das SpaceX, also vor allem dass Starlink eigentlich schon profitabel ist, ja. Aber ja, also ich glaube, man muss das, und mich wundert es ein bisschen, dass wir das immer noch nicht kapiert haben. Ne? Also wir sehen das ja am Ukraine-Krieg, ohne Starlink wäre der Ukraine-Krieg schon längst gelaufen. Und die Spompanadeln von Elon Musk können einfach den gesamten Krieg verändern. Ja? Der Typ... Wenn er gerade irgendwie schlechten Darmwind hat, ja, dann kann der plötzlich sagen, oh ja, jetzt ist plötzlich ein Fehler aufgetreten, ihr habt jetzt keinen Zugriff mehr oder die Qualität wird gesenkt, weil irgendwelche Konstellationen geändert werden, weil er gerade irgendwas testet. Und das hat Auswirkungen auf einen ganzen Krieg und auf die Sicherheit von ganz Europa. Ja? Also das kann eigentlich nicht sein. Also hier müssen strategische Ressourcen freigeschaufelt werden, um das in irgendeiner Art und Weise rein protektionistisch irgendwie umzusetzen. Ja? Und wenn es 10 Jahre dauert, scheißegal. Ja? Das wird alles nicht von heute auf morgen passieren und auch die Erosion der Telco-Branche wird auch nicht sofort passieren. Aber wir müssen das schon strategisch berücksichtigen.
Ja, und damit zur letzten Meldung für heute, die ich auch noch erwähnenswert finde. Und das ist auch etwas, was mir nicht bewusst war, nämlich, dass man Helium braucht, um Chips zu produzieren. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass nämlich die Zusammenhänge und die weltweiten Ereignisse in alles reinspielen können, was wir hier besprechen. Und Helium wird als Nebenprodukt hauptsächlich bei der Erdgasproduktion hergestellt. Da könnt ihr euch schon denken, was jetzt kommt, nämlich dass der aktuelle Krieg, auch wenn gerade Waffenstillstand herrscht im Nahen Osten und die Sperrung der Straße von Hormuz, dass das auch Auswirkungen hat auf die Heliumlieferung. Und das wiederum kann sich dann auf die Chipproduktion auswirken. Interessant dabei ist, dass man zur Chipproduktion, also Helium wird da meist als Kühlmittel oder als Schutzgas eingesetzt, dass man da sehr, sehr reines Helium braucht. Ja, ich habe nämlich in der Meldung gelesen, dass es so eine Art Verfallsdatum gäbe bei Helium, also 45 Tage, nachdem die Qualität des Heliums nachlässt. Da habe ich gedacht, wieso? Helium ist doch, es reagiert doch mit nichts, wie kann das sein? Und eigentlich ist das doch unbegrenzt haltbar, aber anscheinend ist es halt so, dass dann irgendwie der Reinheitsgrad nachlässt, wie auch immer. Ja? Das heißt, man braucht irgendwie ein 99,9999%iges Helium, das sogenannte 6.0-Güte, weil ansonsten kann es dann eben zu Problemen und Verunreinigung kommen bei der Produktion. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also die aktuelle Krise, die wirkt sich jetzt nicht nur auf die Öl- und Gas- und Energiepreise aus, sondern auch auf die Heliumlieferung und auf die Chipproduktion. So, was ist da deine Einschätzung dazu, Josef?
Ja, Helium ist ja nicht nur für die Produktion von Chips relevant, sondern auch für die Kühlung in Rechenzentren. Also natürlich ist das jetzt nicht ganz so zeitkritisch wie in der Produktion der Halbleiter. Und man muss ja auch sagen, die Produktion von Helium ist, glaube ich, größtenteils in Asien. Das heißt, ja, und nachdem auch die Produktion selbst auch in Asien ist, ist das gar nicht so ein Riesenproblem. Aber für die Datacenter-Industrie schon. Also für die Chip-Produktion vielleicht in erster Linie nicht ganz so dramatisch, aber für die Datacenter-Industrie könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen. Aber es ist, es ist, das Lustige ist ja, wenn man sich Lieferketten anschaut, dann sind oft einfach Bottlenecks da drinnen in einzelnen Teilen, und das haben wir auch bei zu Covid gesehen, wo plötzlich irgendwie die Werke für die Verkabelung von Innenausstattung von irgendwelchen Autos irgendwo in Polen gemacht werden und da das eine Werk zugemacht. Und dann ist die gesamte Automobilproduktion gestanden, weil die Kabel nicht zusammengebunden werden konnten. Ja. Also es gibt hier so viele Abhängigkeiten in der allgemeinen Lieferkette, dass es kaum möglich ist, die vorauszusagen. Und das sieht man dann jedes Mal, wenn irgendwelche Konflikte irgendwo sind, weil nur weil jetzt die Straße von Hormuz zu ist, das ist ja nur 20% der Lieferungen im Ölbereich und im Gasbereich. Trotzdem geht uns irgendwo Kerosin aus und die Preise gehen durch die Decke. Sollte man ja nicht annehmen, ist aber so. Ja? Also diese, und vor allem, alle glauben ja, okay, morgen ist dann die Straße von Hormuz wieder offen und dann ist wieder alles happy-peppy und alles läuft. Nein, das dauert 2 Jahre. Also das checkt halt keiner, ja. Bis das ganze Werk wieder rennt und bis die Lieferketten wieder hergestellt sind, bis all die Lagerbestände wieder aufgestockt sind, wird es jetzt 2 Jahre dauern. Mhm. Das heißt, auch dieser Aktionismus, der hier irgendwie in Österreich und in Deutschland passiert mit, oh, und jetzt reduzieren wir die Steuer auf irgendwelche Ölpreise oder Benzin, für 4 Cent oder was auch immer, das ist nix. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, der nur Geld kostet, keinerlei Nutzen hat und einfach nur Populismus ist. Ja? Also der einzige Weg, um das auszugleichen, ist der freie Markt. Ja? Wenn das Ding so teuer wird, dass es keiner kauft, dann senken sich die Preise. Nicht, weil irgendwer sagt, okay, wir reduzieren das jetzt um 4 Cent. Das bringt gar nichts. Ja? Und auch bei diesem, also dieses Helium-Beispiel zeigt dir genau dieses Thema, weil bei Helium wird keiner schreien, oh, reduziert doch die Kosten fürs Helium oder irgendein Staat muss das übernehmen. Nein, das wird nicht passieren. Das wird der Markt von alleine regeln. Es werden die Chips vielleicht teurer werden und dann reduziert das vielleicht die gesamte Lieferkette der Chipproduktion. Ja? Und die gesamte Chipproduktion wird teurer und dadurch werden vielleicht auch für den Endkunden die Token teurer. Aber es wird sich über die gesamte Lieferkette verteilen und nicht nur bei Helium bleiben. Ja?
Yes. Oder man findet eine Möglichkeit, eben Helium durch einen anderen Stoff zu ersetzen, der dann vielleicht billiger ist. Argon zum Beispiel oder ein anderes Edelgas. Ja. Mhm. Also ich meine, das ist ja das Gleiche, was gerade auch stattfindet in der Energieversorgung, dass jetzt natürlich der Anreiz auch wieder gegeben ist, eben über alternative Energieformen nachzudenken, was vorher ja nicht der Fall war oder weniger, ja, also Stichwort erneuerbare Energien und so weiter.
Es gibt ja böse Geister, die behaupten, dass die Iran-Krise mehr für Elektromobilität getan hat als die gesamte Förderung der gesamten deutschen Wirtschaft. Ja.
Also wenn ich jetzt mal schaue in der Nachbarschaft, wie viele Wärmepumpen jetzt in den letzten 2 Wochen dazu oder 3 Wochen dazugekommen sind, kann das schon sein, dass da wirklich dieser Effekt entsprechend groß ist. Und ja, also wie du schon sagst, das ist der Markt. Und in dem Fall kann man dem zumindest mal auch ein bisschen was Positives abzugewinnen. Man muss natürlich auch immer sagen, ist nicht für jeden und jede eine Alternative, sich eine Wärmepumpe einzubauen oder ein Elektrofahrzeug. Manche können sich einfach nicht leisten. Aber ich denke mal, umso mehr Leute auf diese Technologie umsteigen, desto günstiger wird sie ja dann auch insgesamt, auch für andere, allein schon durch die steigende Produktion. Ja, aber das ist wieder eine eigene Folge, die wir daraus machen könnten. Dann lass uns doch lieber hier nach jetzt ziemlich genau 1,5 Stunden einen Schlussstrich ziehen für heute. Nicht für immer, für heute natürlich nur, weil nächste Woche sind wir ja auch wieder am Start. Ja, war schön wieder mit dir zu plaudern, nachdem wir jetzt Pause hatten. Und es ist nicht langweilig geworden. Wir hätten jetzt auch noch lange weiterreden können. Es gäbe noch mehr Themen, aber wir haben uns ja wieder auf eine Auswahl beschränkt, die wir jetzt für besonders wichtig erachten. Und ja, hoffentlich war für euch alle auch was dabei, was euch interessiert hat. Wenn ihr mich jetzt noch hört, dann gehe ich mal davon aus, dass es ganz so langweilig nicht gewesen sein kann. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich für meinen Teil verabschiede mich jetzt schon mal und danke noch an dich, Yusuf, und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.
Ja, danke Christian und schön, dass wir es wieder zu zweit machen konnten. Es ist schon deutlich spannender auch für mich, weil einfach nur News vortragen ist zwar auch lustig und auch die gesamte Vorbereitung, da lerne ich immer viel, aber es ist einfach deutlich schöner, wenn man irgendwie diskutieren kann, andere Blickwinkel sieht. Also und ich hoffe, ich denke, auch unsere Zuhörer und Hörerinnen haben das, sehen das ähnlich. Ja, danke auf jeden Fall für alle, die jetzt noch dabei sind. Und ich wünsche euch natürlich eine wunderbare, schöne Woche. Bitte empfehlt uns, bewertet uns, schreibt uns gerne an, wenn ihr auch irgendwelche Themen besprochen haben wollt oder irgendwas richtigstellen wollt, was ihr gesehen habt oder gehört habt, dass wir falsch wiedergegeben haben. Wie gesagt, gerne einfach eine Bewertung abgeben oder uns anschreiben. Wir freuen uns über alles. Wir lesen auch alles. Und ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen danke. Und ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche und freue mich auf nächste Woche. Tschüss!